Ich lese den Predigtext. Er steht im Brief an die Römer in Kapitel 12, die Verse 17 bis 21. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Habt den anderen Menschen gegenüber stets nur Gutes im Sinn. Lebt mit allen Menschen in Frieden, soweit das möglich ist und es an euch liegt. Nehmt nicht selbst Rache, meine Lieben. Überlasst das vielmehr dem gerechten Zorn Gottes. In der Heiligen Schrift steht ja, die Rache ist meine Sache. Ich werde Vergeltung üben, spricht der Herr. Im Gegenteil, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, ist es, als ob du glühende Kohlen auf seinem Kopf anhäufst. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute.
Willkommen zum Sommer in Norddeutschland. Je nach Blickrichtung ist es da nicht so schön und da sehr schön. Also guckt er dahin, von daher ignoriert einfach diese dunkle Wolke da hinten und dann kommen wir irgendwie schon zurecht. Und wenn es dann regnet, dann müssen wir halt improvisieren. Ich möchte euch zwei Fragen stellen zu Beginn. Erste Frage ist, hast du schon mal einen Christen getroffen? Antworte nicht zu schnell. Zweite Frage, hältst du dich vielleicht selbst sogar für einen Christen, eine Christin? Antworte auch hier nicht zu schnell. Ich möchte mal beschreiben, wie Paulus einen Christen, eine Christin charakterisiert. Es handelt sich um einen Menschen, der, wenn man ihm Böses antut, egal welcher Form, niemals, niemals mit Bösem darauf reagieren wird, niemals mit Bösem darauf antworten wird. Es handelt sich zweitens um einen Menschen, der die gegenüber anderen immer nur Gutes im Sinn hat. Also egal wer, egal ob die Leute aus einer Partei kommen, die ich nervig finde oder Meinung vertreten, die ich völlig nicht teile, ich habe diesen Menschen gegenüber, wenn ich Christ bin, immer Gutes im Sinn. Egal, ob ich Vorteile habe und alle, die doof finden, ich als Christ habe immer Gutes im Sinn. Ein Christ ist ein Mensch, der, soweit es in seiner Macht steht, hier ist Paulus schon realistisch, soweit es in meiner Macht steht, in seiner, ihrer Macht steht, Frieden hat mit allen Menschen. Also natürlich, man kann keinen dazu zwingen, einen zu mögen, man kann niemanden zwingen dazu, mit mir Frieden zu haben. Aber soweit es an mir liegt und ich das irgendwie beeinflussen kann, werde ich dafür sorgen und mich darum bemühen, dass ich mit den Menschen, mit denen ich zusammen bin, Zeit verbringe, die ich kenne, in Frieden lebe. Nicht im Streit. Ein Christ ist ein Mensch, der sich niemals rächt. Ganz egal, worum es geht, egal was ihm ihr angetan wird, wie schlimm, wie ungerecht, wie völlig behämmert, ein Christ, eine Christin wird sich nicht rächen. Sie wird nicht sagen, okay Freundchen, das Spiel spiele ich jetzt mit. Ich werde dir mal zeigen, wie es läuft. Nein, ein Christ, eine Christin rächt sich nicht. Sondern vielmehr ist eine Christin, ein Christ, ein Mensch, die ihren Feinden Gutes tun. Die wahrnehmen, was den Menschen, die mir Böses wollen, fehlt und das ausgleiche. Also zum Beispiel sie zum Essen einlade oder was zu trinken gebe. Das sind die Beispiele, die Paulus nennt. Das sind total grundlegende Bedürfnisse. Also ich nehme wahr, was fehlt den Menschen, die mir Böses wollen und ich bemühe mich darum, ihnen dieses, was ihnen fehlt, zu erstatten, ihnen auszuhelfen, für sie da zu sein, mich um sie zu kümmern. Die Idee dabei ist, dass ich Kohlen sammle auf dem Haupt dieses Menschen. Das ist ein altes Bild für ein ägyptisches Ritual, wo ein Mensch, der erkannt hat, dass er einen Fehler gemacht hat, sich eine Schale mit glühenden Kohlen auf den Kopf gestellt hat, als Zeichen, ich habe daneben gelegen. Ich will es anders machen. Ich will einen neuen Weg einschlagen. Das ist die Idee. Also ich möchte jemandem etwas Gutes tun und hoffe, das kann ich nicht machen. Das ist mir auch genommen. Das ist eine Hoffnung. Kein Automatismus. Ich hoffe, dass die Person ins Nachdenken gerät und vielleicht fortan anders handelt. Aber das ist die Intention dabei. Machen kann ich das nicht. Ich glaube, wenn alle Menschen so leben würden, wie gerade beschrieben, dann würden ganze Industriezweige pleite gehen. Also so Hersteller von Schlössern oder Sicherheitsdienste müssten sich neue Jobs suchen. Versicherungen könnte man auflösen oder auch Alarmanlagenhersteller könnten sich ein neues Betätigungsfeld suchen. Polizei, Gerichte, ist alles Dinge, die man dann eigentlich nicht mehr bräuchte. um mal ganz kurz zu checken, ob das eigentlich realistisch ist, Paulus schreibt hier an Menschen, die in der Mitte des ersten Jahrhunderts in Rom gelebt haben als Christen, als Minderheit, die total easy verraten, verfolgt, hingerichtet werden konnte. Also Menschen, die hatten deutlich schwereres, bedrohteres Leben als wir alle zusammen. Ziemlich sicher. Also wo es gereicht hat, wenn der Nachbar dich genervt hat und du sagst, du, der ist übrigens Christ, das musste gar nicht stimmen. Wenn er das Gegenteil nicht beweisen konnte, wurde er den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Also in dieser Situation schreibt Paulus, so übrigens sollt ihr leben, wenn ihr Christen seid, wenn ihr euch zu Jesus Christus haltet. Habt ihr so jemanden schon mal getroffen? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Ihr müsst auch nicht schnell antworten. Habt ihr so jemanden, auf den das zutrifft, schon mal getroffen? Wenn es so ist, dann kennst du einen Christen. Lebst du selbst so? Wenn das so ist, dann bist du eine Christin, ein Christ. Umkehrschluss, wenn du so nicht lebst, dann könnte man daran Zweifel anmelden, ob du Christin bist oder Christ. Ich kann nichts dafür, das hat Paulus geschrieben, ich sage nur, was er schreibt. Verkloppt mich dafür nicht. Wie realistisch ist das denn? Also ist das nicht irgendwie fremd, was da steht? Was Paulus hier fordert? Ist das nicht irgendwie weltfremd? Es ist völlig weltfremd und das ist der Clou. Denn dieses Verhalten steht total in Spannung zu der Logik dieser Welt. Diese Welt hat im Grunde einen Spruch, der fast überall gilt, Survival of the Fittest. Also der, der am fittesten ist, der, die am fittesten, die kommen durch, setzen sich durch. Das gilt für die Natur, da kommt der Spruch her, ihr kennt wahrscheinlich die Theorie. Es gilt für die Wirtschaft, natürlich. Konkurrenz erhöht die Kreativität, Druck, man muss sich durchsetzen, besser sein, schneller als die anderen. Es gilt für politische Systeme. Wir hatten das Kommunismus gegen Kapitalismus, jetzt haben wir Demokratie gegen Autokratie. Irgendwann im Wettbewerb, wer ist besser, effizienter, fitter, schneller, wer setzt sich durch? Es gilt für die Gesundheit, man kann Punkte sammeln, um dann weniger zu zahlen bei seiner Krankenversicherung. Das ist noch ganz am Beginn, aber ich glaube, das wird zunehmen. Es gilt sogar für die Liebe. Also Elitepartner, Singles mit Niveau, Parship, Matching Points. Die ständige Angst, es könnte noch jemand Besseres da sein und sich deshalb nicht binden können, ist doch eines der Zeichen, wenigstens der jüngeren Generation. Und wir Menschen haben uns extrem gut angepasst an dieses Survival of the Fittest. Wir funktionieren da ganz gut. Theologisch würde man sagen, wir sind verkrümmt in uns selbst, ganz tief selbstbezogen, mit uns selbst beschäftigt, sehen immer erstmal uns selbst. Fast automatisch, wir können oft gar nicht anders. Es gibt natürlich Ausnahmen und die kennen wir alle. Es gibt Gelegenheiten, Situationen in unserem Leben, im Leben anderer Menschen, die über sich hinauswachsen, die plötzlich selbstlos werden, sich investieren in andere, die eintreten für andere Menschen, für Leute am Rand, für ihre Kinder, für Menschenrechte, für Demokratie, für was auch immer. Es gibt das in uns, in all dem Selbstbezogenen und in uns verkrümmt sein, dass wir einer anderen Logik folgen. Und diese Logik ist tief in uns eingeschrieben. Sie entspricht zutiefst der Logik Gottes, so wie Gott handelt. Es gibt einen Ort, wo wir das betrachten können, diese Logik Gottes, wo sie sehr verdichtet ist, sehr klar, sehr schön, sehr deutlich. Und dieser Ort ist eigentlich eine Person. Es ist Jesus aus Nazareth, auch bekannt als Jesus Christus, Jesus aus Nazareth. Er wird beschrieben in der Bibel als das Licht aus der Höhe, das die Welt besucht, die Menschen, die in der Finsternis sitzen, besucht und ihre Füße auf den Weg des Friedens lenkt. So wird Jesus beschrieben. Gott selbst, der diese Welt besucht, der vermutlich beste Mensch, der jemals gelebt hat, gütig, großzügig, geduldig, bescheiden. Menschsein in Vollendung. Ein Mensch, der nicht zerrissen war, der nicht getrieben war. Ein Mensch, der im tiefsten Frieden war mit sich selbst, mit Gott. Ein Mensch, der fast so perfekt war, dass man ihn für Gott halten könnte. Oder eben Gott, der sich klein macht und Mensch wird und hinabsteigt und zu uns kommt. Niedergebeugt, verschüttet, sein Leben ausgegossen wie ein Eimer, so beschreibt es die Bibel, verschenkt er sich, der Allmächtige, der machtlos wird, der Reiche, der ganz arm wird, der ganz Große, der ganz klein wird, Der, dem alle Ehre gehört, wird verkannt und verachtet. Und er stellt die Logik dieser Welt auf den Kopf. Menschen tun ihm Böses an, die Welt spuckt ihn förmlich aus, sie erträgt ihn nicht und er wird verraten und verurteilt und hingerichtet. Und er absorbiert all diesen Hass. Als er festgenommen wird, ist er ganz schwach und wehrlos und einer seiner engen Freunde, Petrus, der bei ihm ist, der tut das, was Menschen tun. Der greift zum Schwert und prügelt wild um sich. Das ist so tief in uns drin. Und Jesus sagt, steck dieses Schwert weg. So nicht. Nie wieder. Das funktioniert nicht. Das macht es nur schlimmer. Böses mit Bösem wird immer böser. Steck es weg. Es gibt einen anderen Weg. Und Jesus geht diesen Weg. Und das Böse, was die Menschen ihm antun, und damit meine ich nicht die 5 bis 15 Leute, die damals beteiligt waren, ich meine uns alle, das Böse, das wir diese Welt Gott antut, diesem Sohn Gottes, diesem Jesus, das macht er zum allergrößten Geschenk für uns, zum allergrößten Segen. Wie das? Und um diesen Bauwagen rumläuft, sieht man, dass da eine Scheibe kaputt ist. Da hat irgendjemand was reingeworfen. Sieht aus wie ein Ball. Die Scheibe ist kaputt. So, nun ist es so. Es gibt jetzt 3 Optionen. Die Scheibe ist kaputt, da ist ein Schaden entstanden. Entweder kommt jetzt die Person und sagt, ich habe da aus Versehen vielleicht so einen Ball reingeworfen, ganz unabsichtlich, und ich würde das gerne bezahlen, damit die wieder ganz ist. Option Nummer 1. Option Nummer 2 ist, wir als Gemeinde sagen, okay, unser Bauwagen, unsere Scheibe machen wir ganz, zahlen wir. Option 3 ist, der Bauwagen zahlt den Preis, da regnet es rein, der wird gammelig, und man kann man wegschmeißen. Also, es ist ein Schaden entstanden, den irgendjemand bezahlen muss. Entweder halt die Person, die ihn verursacht hat, oder halt wir, die für den Bauwagen Verantwortung haben, oder halt dieser Bauwagen. Was für sowas Banales wie so eine Scheibe gilt, gilt umso mehr für Beziehungen. Jemand, der dich tief enttäuscht, macht etwas kaputt bei dir. Jemand, der dich sitzen lässt, der deinen Ruf beschädigt, der dein Vertrauen missbraucht, er macht was kaputt in deinem Herzen. Und dieser Schaden muss repariert werden. Entweder zahlt die Person den Preis, indem du es einfach heimzahlst und sagst, okay, ich werde dich auch verleugnen. Ich werde dich auch schlecht reden. Und du sollst mal spüren, wie es sich anfühlt, so behandelt zu werden. Oder du sagst, okay, nein, ich verzeih dir. Und du musst gegen so viele miese Gefühle ankämpfen, die deinem Herzen sind, die Rache wollen und die sagen, du Pferner, aber du kämpfst dagegen an und sagst, nein, ich möchte gerne diese Freundschaft retten und ich möchte dir verzeihen. Wir fangen nochmal an. Oder die Freundschaft zahlt den Preis und sie ist einfach kaputt und du sagst, hey, du bist mir ab jetzt scheißegal, mach dein Ding, hau ab. Also auch hier gilt, es ist ein Schaden entstanden, der bezahlt werden muss und einer muss ihn zahlen. Und was für menschliche Beziehungen gilt, gilt umso mehr für die Beziehung zwischen Gott und Menschen. Wir, die wir Gott so viel unterstellen, wie er ist, uns an dem Bild, was wir von ihm haben, abarbeiten, ihm zutiefst misstrauen, ihn immer wieder verraten, da entsteht ein Schaden und Gott sagt, hey, das muss bezahlt werden und er sagt, ich möchte nicht, dass ihr den Preis zahlt. Ich möchte auch nicht, dass unsere Beziehung diesen Preis zahlt. Ich möchte, dass ich diesen Preis zahle. Ich zahle ihn für euch und das tut Jesus und das ist die Logik Gottes. Er nimmt das ganz Schlimme, was wir ihm tun und macht daraus so was Wunderschönes und zahlt diesen Preis und sagt, hey, ich möchte, dass wir uns versöhnen. Das ist Liebe, dass man das Wohl des anderen über das eigene Wohl stellt. Jesus, der es nicht nötig gehabt hätte, geht diesen Weg, um uns etwas Gutes zu tun und benachteiligt dafür sich selbst. Und zwar ziemlich massiv. Und die Bibel sagt, Gott ist die Liebe und Jesus ist Mensch gewordene Liebe, wenn man so will. Damit wir uns richtig verstehen, es ist keine sentimentale Liebe. Jesus hat nicht gesagt, alle sind super, macht was ihr wollt, Gott ist der liebe Gott. Nee, Gott ist nicht der liebende Gott. Der liebe Gott, er ist der liebende Gott. Und die Liebe von Jesus ist nicht sentimental. Er hat Leute ziemlich stark kritisieren können. Gerade die, die auf denen rumtrampeln, die eh schon am Boden liegen. Für die hatte er sehr klare Worte. Liebe ist nicht sentimental und gleichgültig und säuselig. Ich habe von gesagt, und das meine ich auch ernst, wenn du nicht so lebst, wie Paulus das beschreibst, wenn wir nicht so leben, wenn ich nicht so lebe, dann sind wir keine Christen. Man darf diesen Satz nicht falsch verstehen. Wenn du Christ bist, dann musst, kannst und wirst du so leben, wie Paulus das beschreibt. Also niemals Böses mit Bösem vergelten, nur Gutes im Sinn haben, die Feinde lieben, ihnen Gutes tun und so weiter. Du wirst, musst und kannst das tun, aber nicht, um zu beweisen, dass du Christ bist. Nicht um Gott zu zeigen, dass du es irgendwie wert bist. Hi. Sondern, weil du Christ bist und weil du zu Gott gehörst, kannst du so leben. Ich gebe euch drei Gründe, warum das so ist. Warum das so sein kann. Drei Vorschläge. Der erste Grund ist, so wie Jesus mit uns umgeht. Was ich beschrieben habe, diese Logik, dieser Tausch, dieser Umgang verändert uns. Diese Erfahrung verändert unsere Haltung. Jesus geht mit seinen Feinden so um, als ob sie seine Freunde wären, um aus ihnen Freunde zu machen. Das tut er. Und wenn wir das erleben, dass er mit uns so umgeht, ganz persönlich, ganz individuell, dann verändert das unsere Haltung. Dann werden wir großzügig, weil er großzügig ist, barmherzig, nachsichtig, weil er all das ist und weil er so mit uns umgeht. Wenn wir erkennen, dass Gott nicht auf seinem Recht besteht, was er hätte uns gegenüber, wie können wir dann auf unserem vermeintlichen Recht bestehen, anderen gegenüber? Also der erste Grund, so wie Jesus mit uns umgeht, das verändert unser Leben, unsere Haltung und unsere Perspektive darauf. Das zweite, Gott schafft anderen Recht. Also Jesus, der auf sein Recht verzichtet, setzt sich ein für das Recht anderer. Paulus sagt, überlasst es Gott selbst, Rache zu üben. Überlasst es seinem Zorn. Und Zorn meint nicht blinde Wut, Zorn ist ein Ausdruck von Liebe. Wenn man nicht zornig wird darüber, dass Menschen, die eh schon am Boden liegen, noch getreten werden, dann ist man gleichgültig oder kaltherzig oder irgendwas, aber nicht liebevoll. Und die Liebe Gottes macht Gott oft zornig. Und Paulus sagt, überlasst es Gott, Rache zu nehmen. Und man muss die Rache Gottes immer im Licht des Lebens von Jesus Christus anschauen. Der sagt, das wäre mein Recht und ich lege es nieder um euretwillen. Paulus sagt, überlasst es Gott, am Ende Gerechtigkeit herzustellen. Und das ist extrem trostvoll. Für uns vielleicht nicht so sehr, weil es uns irgendwie auch allen relativ gut geht, vermute ich mal. Aber der amerikanische Theologe Miroslav Volf, der aus Kroatien kommt, aus dem ehemaligen Jugoslawien, erlebt hat, wie Familien gefoltert, vergewaltigt, getötet wurden, sagt, das Einzige, was Menschen abgehalten hat, davon selber zur Waffe zu greifen, war das Wissen, Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Das, was hier passiert, ist nicht das letzte Wort zu diesem Thema. Das Einzige, was sie abgehalten hat, war dieses Wissen, diese Hoffnung, diese Zuversicht. Das hat zumindest bei manchen die Spirale der Gewalt gebremst und gestoppt. Nicht zu sagen, so, das, was du meiner Familie angetan hast, das werde ich jetzt genau so deiner Familie antun. Man muss schon sehr behütet aufgewachsen sein, um daran Anstoß zu nehmen, dass diese Hoffnung trösten kann und dass Gott der Gerechtigkeit schafft, der am Ende das Recht herstellt. Wenn man daran Anstoß nimmt, dann muss es einem auch relativ gut gehen. Das dritte und letzte, warum wir so leben können, sollen, müssen und werden, ist Gottes Kraft, die in uns einzieht. Gott ist die Liebe und Glaube heißt, an dieser Liebe Gottes Anteil zu bekommen. Wir haben vor 4 Wochen Pfingsten gefeiert und Pfingsten ist ja genau das, dass Gottes Kraft in unser Leben einzieht. Also wie so ein Smartphone, was halt Strom braucht. Smartphone ist super, das kann mega viel, voll die Potenziale, aber ohne Strom passiert da nicht so viel. Und der Heilige Geist ist die Kraftquelle, die unser Leben verbindet mit einer Wirklichkeit, die nicht in uns liegt. Aber die all das Gute, was auch in uns steckt, zum Blühen und zum Leuchten bringt und all das Schlechte, was in uns steckt, dämpft, schwächt, zurückdrängt. Und Paulus sagt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Jedes Böse, was mein Leben berührt, bietet die Gefahr, auch böse zu reagieren und damit am Ende alles schlimmer zu machen und den Kreislauf anzutreiben, diesen Zirkel der Gewalt und diese Spirale nach unten. Alles Böse, was mein Leben trifft, ist aber auch die Chance, mit Gutem zu antworten und dem was entgegenzusetzen. Die Quelle dafür liegt nicht in mir. Sie liegt in Gott. Und er muss es mir schenken. Das ist der Heilige Geist, der mich verbindet mit dieser Quelle. Wenn irgendjemand denkt, Christ sein wäre langweilig, das denken ja manche, und Jesus nachzufolgen wäre irgendwie so ein Biedermeier-Dasein, wo man so ein bisschen noch irgendwie oben drauf fromm ist zu seinem ganzen netten Alltagsleben, der ist ziemlich schief gewickelt. Ich finde Christsein extrem herausfordernd und ganz schön mutig. Ich möchte am Schluss vor einem Missverständnis warnen. Seinen Feind zu lieben heißt nicht, dass ich jemanden, der was Böses tut, einfach gewähren lasse und sage, ja, dann mach halt mal, tob dich aus, du wirst schon sehen, was du davon hast. Jemanden wirklich zu lieben heißt, ich werde ihn daran hindern, das, was er mir Böses tut und anderen Böses tut, zu tun, um seiner selbst willen. Weil es für ihn zum Schaden ist, weil jemand, der Böses tut, letztlich sich selbst schadet. Weil er sich kaputt macht, zerfressen wird und weil Gott ihn zur Rechenschaft ziehen wird. Jemand wirklich zu lieben heißt, ihn davon abzuhalten, damit fortzufahren. Also auch hier keine Sentimentalitäten. Aber ich tue es in guter Absicht, nicht für mich. Okay, Klammer auf, vielleicht auch ein bisschen für mich, Klammer zu, aber nicht primär für mich, sondern für diese Person. Und ich tue es mit guten Mitteln und niemals mit den gleichen bösen Mitteln. Und deswegen ist es gut, dass es Polizei gibt und dass es Gerichte gibt. Wir brauchen sie leider. Es ist gut, dass es so ist, aber ihr Zweck ist nicht Strafe. Ihr Zweck ist Veränderung. Dass ein Mensch umkehrt, neu denkt, das lässt, was er tut und sich anders verhält. So wie es Gott mit uns macht. Er liebt uns, wie wir sind. Das können wir nicht verändern. Wir können seine Liebe zu uns nicht steigern, nicht bremsen. Aber er will nicht, dass wir so bleiben, wie wir sind. Die Ältere von euch kennen vielleicht noch die 90er Jahre Fanta-Werbung. Bleib du, du! Kennt jemand noch? Die kennen echt ganz wenige. Ja, wie jung seid ihr denn? Also 90er Jahre, bleib du, du! Nein, eben nicht, sagt Gott. Bleib nicht du, du! Sondern eher so, werde wie er. Ist vielleicht eher der Spruch nicht ganz so cool, aber darum geht es, dass Gott uns verändert. Und ich möchte mit einem Beispiel schließen, wie das aussehen kann, was sehr extrem ist, ist mir klar, aber oft sind es halt extrem Beispiele, die was veranschaulichen. Am 2. Oktober 2006 hat ein Essenslieferant, ein Typ, der Milchwagen gefahren ist, das gibt es bei uns glaube ich nicht mehr, aber in den USA gibt es sowas noch, dem Ort Lancaster in Pennsylvania, in einer Amish Community, ihr kennt vielleicht Amish, das sind Menschen, die ganz fromme Christen sind und im Grunde genommen in ihrer Lebenssituation im 18. Jahrhundert stehen geblieben sind. Ich war mal in einem Amish-Dorf, das sind, finde ich, sehr spannende und respektable Menschen. Die sind sicherlich ganz anders als wir, aber in ihrer Frömmigkeit sehr ernsthaft. In so einem Ort hat Charles Roberts, hieß der Typ, 2006 10 Mädchen erschossen. In einer Amish-Schule, weil seine Tochter kurz nach der Geburt gestorben ist und er hat gesagt, ich möchte mich bei Gott rächen dafür. Ich möchte kleine christliche Mädchen töten. So viel zur Rache. Die Kinder waren zwischen 6 und 13 Jahre alt. Und was dann passiert ist, neben dieser krassen Story, dass das völlig heftig war, so eine friedliebende Gemeinschaft so brutal anzugreifen, die Kinder, die Schwächsten, ist, wie diese Gemeinschaft darauf reagiert hat. Denn was diese Familien, deren Kinder getötet wurden, gemacht haben, ist, dass die zur Familie dieses Mannes gefahren sind, der sich auch erschossen hat. Und diese Familie getröstet haben. Die Frau von dem, die drei Kinder von dem, die Eltern von dem. Auf der Beerdigung von diesem Typ waren mehr Amish People als normale Amerikaner. Also Menschen, die aus dem Glauben heraus, selbst in einer brutal schwierigen Situation, die wir uns, glaube ich, alle nicht vorstellen können, nicht an sich denken zuerst, sondern auch an die, die vermeintlich die Täter sind. In dem Fall auch nicht, das sind auch Opfer. Aber man denkt ja als Mensch so. Und die fragen, was heißt es, Jesus nachzufolgen in der Situation? Wie gehen wir mit dieser Familie, mit dieser Situation um? Das ist ein extremes Beispiel, ist mir klar, aber ich finde es ein sehr anschauliches Beispiel, dafür zu sehen, was es heißt, wenn man Christ ist und Jesus nachfolgt. Und wenn man das, was uns die Bibel darüber lehrt, wie Christen leben, ernst nimmt. Und durch Gottes Gnade und durch Gottes Güte dazu verändert wird. In uns liegt das nicht, aber in ihm. Ich möchte gern beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns sehr genau kennst, uns durchschaust. Du weißt, dass das nicht in uns liegt, überhaupt nicht. Aber es liegt in dir. Du bist anders. Und weil du anders bist, können wir anders werden. Christen sein, Menschen, die dir nachfolgen, die dir ähnlich werden, auch wenn wir immer ganz anders sein werden, aber doch ähnlich. Ich bitte dich, dass du in uns eine Sehnsucht wächst, danach so zu leben. Und dass du uns die Kraft gibst, an jedem einzelnen Tag unseres Alltages, in jeder einzelnen kleinen Situation, ein bisschen mehr so zu leben. Selbstloser, liebevoller, barmherziger. Bitte hilf uns dabei. Wir stehen vor dir mit leeren Händen und fragwürdigen Herzen. Aber wir vertrauen uns dir an und bitten dich, hilf uns. Danke, dass du das tust und dass du hier bist. Bitte komm, Heiliger Geist, und erfüll unser Herz und mach uns zu Kindern des Vaters, die barmherzig sind, weil der Vater barmherzig ist. Amen.